gibt jetzt immer mehr Hinweise darauf, dass es nicht nur eine Darmhirnachse gibt, sondern auch eine Darmhautachse. Das heißt, man kann mittlerweile definitiv sagen, dass man verstanden hat, was das Darmmikrobiom mit der Hautgesundheit zu tun hat, gerade auch was Akne angeht, unreine Haut, Entzündungen und Co. Und hier kann man über ein diverseres Darmmikrobiom, also mehr Bakterien und Co., richtige Bakterien, die Hautgesundheit extrem positiv beeinflussen.
Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge Bunte Wipgloss. Mein Name ist Sarah Hopp und heute sprechen wir über das Thema Ballaststoffe. Im Januar möchte sich jeder gesünder ernähren, beschäftigt sich generell mehr mit dem Thema Gesundheit. Und ich habe heute einen sehr spannenden Gast. Sein Name ist André Volkmann. Er ist Gesundheitswissenschaftler bei More Nutrition und forscht auch im Bereich Ballaststoffe, ist zudem Ernährungsberater und ein absoluter Profi auf dem Gebiet. Willkommen, André Volkmann.
Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Super. Ganz kurz zum Einstieg. Was sind Ballaststoffe eigentlich und wie viel brauchen wir davon?
Also erstmal die zweite Frage vorweg. Das hast du ja schon mal angerissen. Mindestens, das ist die Empfehlung der DGE, aber auch viele andere Fachgesellschaften weltweit, mindestens 30 Gramm am Tag. Also egal, wie viel ich esse, auch egal, ob ich jetzt ein bisschen jünger bin oder älter bin, mindestens 30 Gramm am Tag sollte man schon zu sich nehmen aus verschiedenen Quellen. Denn das Besondere bei Ballaststoffen ist, das ist eine Oberkategorie, aber es gibt quasi unterschiedliche Sorten an Ballaststoffen. Es gibt lösliche, unlösliche Ballaststoffe, die wiederum auch ein bisschen unterschiedliche Wirkweisen haben und unterschiedliche Mechanismen auslösen im Körper. Aber was alle Ballaststoffe vereint und das eben das Besondere ist, dass wir sie selber nicht verdauen können. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Kohlenhydrate esse, Eiweiß oder Fett esse, dann verdaue ich das selber im Dünndarm, nehme das selber auf. Die Ballaststoffe aber, die verdaue ich selber nicht, sondern die gelangen unverdaut durch den Dünndarm durch, sind trotzdem extrem wertvoll für den Körper. Und das ist eben das, was sie eigentlich super spannend macht, wenn man sich überlegt, dass man eigentlich etwas nicht verdaut, aber es trotzdem extrem wichtig ist für einen selber.
Okay. Und was ist an denen jetzt genauso gesund? Kannst du das nochmal einmal kurz erklären?
Ja, also ich habe ja gerade schon kurz angerissen, es gibt unterschiedliche Arten von Ballaststoffen, aber übergeordnet sind Ballaststoffe mit das Präventivste, was man essen kann. Das heißt, sie sind wirklich vorbeugend bei diversen wirklich signifikanten, wichtigen Erkrankungen. Das heißt, wir reden hier von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber teils auch Übergewicht, Adipositas, Diabetesrisiko, bis hin zu der Gesamtsterblichkeit insgesamt, die verringert wird bei einer ballaststoffreichen Ernährung. Und zum Beispiel auch gerade bei Frauen auch sehr wichtig, das Brustkrebsrisiko wird signifikant gesenkt und auch das Darmkrebsrisiko. Das heißt, die sind extrem vorbeugend. Und was natürlich die meisten Menschen wissen, ist, okay, Darmgesundheit. Ne? Natürlich auch ohne gesunden Darm kann es auch keinen gesunden Körper geben. Und da wiederum ist es eben so, dass wir eben vor allem mit Ballaststoffen unser Mikrobiom füttern, das heißt wichtige Darmbakterien, und diese Darmbakterien können diese Ballaststoffe eben verwerten, und das sind halt einige der richtig tollen Dinge, die die Ballaststoffe machen.
Okay, und in welchen Lebensmitteln sind denn Ballaststoffe drin oder besonders viel Ballaststoffe drin?
Der Klassiker, ich glaube, das kennen die meisten, Obst, Gemüse, aber auch Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, dann gibt es so, sag mal, auch Ballaststoffbooster, Leinsamen, Chiasamen, das ist so ganz, ganz viele Sachen, aber das sind so die ganzen Klassiker. Und dann kommen jetzt ja zum Beispiel auch noch Produkte, wie zum Beispiel auch ballaststoffreiche Limonaden, Fizzy, auf dem Markt, die das Ganze dann nochmal von hinten aufmischen, das Feld.
Okay. Und im Januar geht es ja vielen Frauen oder nicht nur Frauen, auch Männern darum, nochmal ein bisschen abzuspecken, nach den Festtagen so ein bisschen auf die Ernährung zu achten. Du hast anscheinend mal gesagt, dass das die eleganteste Form der Sättigung ist, wenn man viel Ballaststoffe zu sich nimmt. Meinst du das genau, oder wie würdest du das genau erklären?
Also gerade beim Thema Abnehmen oder Gewicht halten spielt eine ballaststoffreiche Ernährung eine Schlüsselrolle, weil Ballaststoffe über verschiedene Mechanismen sehr gut sättigen. Einmal ballaststoffreiche Ernährung, also gerade Obst, Gemüse, liefern natürlich viel Volumen. Das heißt, man kann viel essen. Also sich davon quasi Übergewicht zu bekommen, da muss sich schon ganz schön anstrengen. Da muss man ganz schön viele Äpfel essen. Ich glaube, das kann jeder selber herleiten oder ganz schön viel Salat. Aber zusätzlich haben Ballaststoffe selbst eben auch noch eine Sättigungswirkung. Sie modellieren zum Beispiel auch in der Kaskade Sättigungshormone. Das aktuell berühmteste ist, glaube ich, was fast jeder schon mal gehört hat, ist das GLP-1, das in der Abnehmspritze ist. Und zum Beispiel Ballaststoffe lösen auch Sättigungshormone im Körper aus, unter anderem zum Beispiel auch das GLP-1. Das heißt, wir essen etwas, unsere Darmbakterien verwerten das Ganze und wir stoßen mit mehr Sättigungshormone aus. Und das ist in dem gesamten Zusammenspiel eben ein super toller Faktor, um eben Körpergewicht zu halten und auf Dauer eben ein gesundes Körpergewicht aufrechtzuerhalten.
Mhm. Das ist spannend, auf jeden Fall. Und jetzt unabhängig vom Abnehmen, das macht ja auch viel mit dem Darm. Was passiert denn mit dem Darm, wenn man zu wenig Ballaststoffe zu sich nimmt?
Also ich glaube, das entscheidendste Beispiel ist dabei, dass man sich selber vorstellen kann, okay, wir haben Billionen von Darmbakterien im Darm, also jeder Mensch. Also richtig, richtig viele. Wir haben mehr Bakterien im Darm als eigene Körperzellen, vor allem im Dickdarm sitzen die meisten davon mit Abstand. Und diese Darmbakterien, die können sich ja kein eigenes Essen bestellen. Also die sind davon abhängig, was wir essen. Also die können ja nicht irgendwie online gehen und sagen, ich gehe auf Seite XY und ich bestelle mir zum Burger. Das geht nicht, sondern wir müssen die versorgen. Und diese Darmbakterien kriegen das ab, was bei uns übrig bleibt oder was zum Beispiel im Dickdarm ankommt. Und die guten Darmbakterien, die auch uns gut tun, die ernähren sich eben quasi ganz einfach gesagt von Ballaststoffen. Das heißt, wenn ich Ballaststoffe esse, dann füttere ich diese Darmbakterien.
Okay.
Und diese Darmbakterien haben mit den gerade genannten Sachen halt super, super viel zu tun, dass ich in der Kaskade diese ganzen präventiven Effekte auslöse. Und unnützliche Ballaststoffe wiederum, die vergrößern zum Beispiel das Stuhlvolumen. Das heißt, die sorgen zum Beispiel dafür, dass man regelmäßig auf Toilette gehen kann und so weiter. Das heißt, wir haben das Thema Darmgesundheit, so mal gute Toilettengänge, das ist auch noch mit ein Thema, aber auch Gesamtkörpergesundheit. Und da spielen die Ballaststoffe eben eine wesentliche Rolle.
Und wie hängt denn das Mikrobiom mit dem Energielevel, mit der Stimmung? Also wie hängt das alles so miteinander zusammen?
Ich glaube, ich habe letztens, es ist jetzt kein Zitat von mir, sondern von einem Arzt, mit dem ich zum Beispiel auch zusammenarbeite, der hat eigentlich letztens gesagt, also eigentlich gibt es nichts, womit das Mikrobiom nicht zusammenhängt. Es gibt ja auch die Darm-Hirn-Achse, die über verschiedene Mechanismen zusammenarbeitet. Und auch das beeinflusst natürlich auch wiederum unser Energielevel, die Stimmung und Co. Man kann jetzt nicht sagen, das finde ich immer ein bisschen falsch, wenn Leute sagen, okay, das macht dann Depressionen, wie auch immer. Das sind halt immer multifaktorielle Dinge.
Klar.
Aber natürlich spielt die Darmgesundheit auch für Nährstoffaufnahme und Co. eine sehr wesentliche Rolle. Wenn ich keine gute Nährstoffaufnahme habe, dann kann mein ganzer Körper natürlich auch nicht optimal funktionieren. Und da kann man über Ballaststoffe halt echt vieles machen, das Ganze zu stabilisieren und auch positiv zu beeinflussen.
Und es ist ja auch so, dass man einfach manchmal auch so ein bisschen verunsichert ist, weil es gibt ja super viel Nahrungsergänzung, man weiß schon viel über Ernährung, aber manchmal ist es ja auch wichtig, dass man auf seinen Körper hört und hört, was der einem so sagt. Dann gibt es ja noch das große Thema Zucker. Zum einen möchte man ja irgendwie abnehmen, zum anderen hat man ja auch oft ein Thema mit dem Blutzuckerspiegel. Du persönlich bist ja auch Diabetiker. Wie kann eine ballaststoffreiche Ernährung bei dem Thema helfen?
Eine ballaststoffreiche Ernährung hilft definitiv, einen Blutzuckerwertanstieg nach einer Mahlzeit zu verlangsamen. Das ist ja das, was die meisten damit verbinden. Auch sogar lösliche oder flüssige Ballaststoffe helfen dieser Kaskade sogar auch. Das ist super, super spannend, wie das funktioniert auch. Das hilft bei der Blutzuckerstabilisation, aber beim Cholesterinspiegel und bei gewissen anderen Sachen auch. Es kommt mal so ein kleines Aber. Und zwar ist es relativ selten, dass bei Nicht-Diabetikern ein massiver Abfall nach Mahlzeiten zum Heißhunger führt. Aber über gewisse andere Zusammenhänge helfen Ballaststoffe wiederum, eben massiv eben auch die Sättigung insgesamt von Mahlzeiten zu erhöhen. Also ja, Ballaststoffe helfen, dass der Blutzuckerwert langsamer ist, langsam ansteigt und Kohlenhydrate langsam aufgenommen werden oder Zucker auch langsam aufgenommen wird. Das ist super, super spannend, was auch richtig für viele Menschen Sinn macht. Beim Thema Heißhunger helfen Ballaststoffe aber auch über eine andere Wirkweise, aber sie helfen eben auch, die Sättigung insgesamt zu erhöhen und dadurch hat man natürlich auch weniger Heißhungerattacken.
Was würdest du sagen, sind denn so die typischen Signale, dass man zu wenig Ballaststoffe zu sich nimmt?
Das ist eben ein Problem, weil der Körper signalisiert das nicht direkt. Ne? Also es ist nicht so, dass man irgendwie dann sagen kann, okay, jetzt hast du das Symptom und dann hast du einen Ballaststoffmangel. Weil man kann ja auch mit wenig Ballaststoffen überleben. Das ist ja kein Problem. Es ist halt nur die Frage, ob man dann diese ganz positiven Effekte halt eben nicht mitnehmen will. Ne? Weil es sind ja präventive Effekte, das heißt vorbeugende Effekte, die ich einfach dann nicht nutze. Und das sind meiste Symptome, was viele Menschen dann im Laufe ihres Lebens entwickeln, wenn sie ja zu wenig Ballaststoffe essen, ist halt natürlich Verdauungsbeschwerden. Das heißt, desto mehr man Ballaststoffe aus der Ernährung cuttet im Laufe des Lebens, also gerade wenn wir älter werden, merken wir das eher, als wenn wir jünger sind. Wenn wir jünger sind, dann steckt der Körper immer noch vieles weg, weil noch sehr jung, sehr frisch ist, sehr vital ist. Aber gerade wenn wir älter werden, dann macht es eben schon bemerkbar. Und gerade eine gesunde Verdauung ist etwas, was natürlich ein elementar wichtig ist. Und wenn ich auf Dauer merke, okay, meine Verdauung spielt mir richtig mit oder ich habe dauernd Verstopfung, Durchfall und Co., dann kann eine ballaststoffreiche Ernährung hier natürlich auf Dauer Abhilfe schaffen.
Und im Prinzip hängt es dann ja irgendwo auch mit der Haut-Beauty-Effekt quasi zusammen, weil wer natürlich eine gute Darmflora auch hat, ist ja eigentlich auch, sage ich mal, die Haut schön. Oder würdest du das auch unterschreiben?
Das ist wieder multifaktoriell, aber es gibt jetzt immer mehr Hinweise darauf, dass es nicht nur eine Darm-Hirn-Achse gibt, sondern auch eine Darm-Haut-Achse. Und das ist eigentlich ein super spannendes Thema. Gerade jetzt beschäftigt sich die Wissenschaft sehr, sehr viel damit. In den letzten Jahren kamen dazu echt viele Publikationen, dass man durchaus mittlerweile auch Mechanismen versteht, wie sich zum Beispiel Produkte, die Bakterien aus solchen Ballaststoffen erzeugen, also diese kurzkettigen Fettsäuren erzeugen Bakterien. Diese kurzkettigen Fettsäuren haben zum Beispiel auch elementaren Einfluss auf Entzündungen im Körper. Okay. Oder stehen auch zum Beispiel auch, was die gewisse Hautbarrierefunktion in direkten Austausch. Das heißt, das sind so eine Art quasi Moleküle, die dann aufgenommen werden, ins Blut gelangen und dann eben auch bis zur Haut transportiert werden und da eben auch Entzündungen senken und so weiter. Das heißt, man kann mittlerweile definitiv sagen, dass man mittlerweile verstanden hat, was das Darmmikrobiom mit der Hautgesundheit zu tun hat, und das hat einiges damit zu tun, gerade auch was Akne angeht, unreine Haut, Entzündungen und Co. Und hier kann man über eine verbesserte, diverseres Darmmikrobiom, also mehr Bakterien und Co., richtige Bakterien, die Hautgesundheit extrem positiv beeinflussen.
Auf jeden Fall, das denke ich auch. So, André, jetzt hast du ja schon erzählt, dass eben Ballaststoffe auch super wichtig für unsere Haut sind. Wie ist es denn mit den Hormonen bei einer Frau? Hat das auch eine Auswirkung darauf?
Also die entscheidendste und auf jeden Fall auch unbestreitbarste ist das Thema der Östrogenbindung. Das heißt, Ballaststoffe binden Östrogen, was dann ausgeschieden wird. Ansonsten gelangt das teilweise wieder zurück ins Blut. Und hier über diese Kaskade ist, damit kann man auch das Risiko verbinden, zum Beispiel der Brustkrebs-Risikosenkung. Ah, aber wiederum wirken Ballaststoffe sich auf ganz, ganz viele andere Dinge aus. Und das Thema antientzündliche Ernährung spiegelt ja auch bei ganz, ganz vielen Sachen eine wesentliche Rolle mit. Und auch in den Kaskaden, was es macht und Co. Und gerade auch, sag mal, auch bei zyklusbedingten Beschwerden oder Hautunreinheiten und so weiter, ist natürlich eh so per se, wenn ich eine antientzündliche Ernährung habe oder per se weniger Entzündung im Körper habe, dann habe ich natürlich auch in der Kaskade eventuell auch da weniger Nebenwirkungen, Anführungsstrichen Nebenwirkungen vom zyklusabhängigen Thematiken oder eben auch die Verdauung, die ja teilweise auch mit eine sehr wesentliche Rolle spielt. Wenn ich von Natur aus eben durch eine ballaststoffreiche oder insgesamt ein gutes Mikrobiom quasi eine bessere Verdauung habe, dann kann man natürlich auch herleiten, dass man da natürlich dann auch eventuell zyklusbedingte Verdauungsbeschwerden eben auch etwas eingrenzen kann. Und das spielt natürlich auch alles Wechselwirkung mit den Hormonen. Und da kann ein gesundes Mikrobiom natürlich direkt, indirekt helfen. Ist multifaktoriell, deswegen schwer zu sagen, aber definitiv ist es ein sehr, sehr wesentlicher Baustein.
Super. Und jetzt haben wir ja schon ganz viel über die Theorie gesprochen. Was sind denn so ganz einfache Tipps, Alltagsstrategien von dir persönlich, wie man ein bisschen mehr Ballaststoffe so in seine tägliche Ernährung einbauen kann?
Also der Klassiker ist ja Eat the Rainbow, also isst den Regenbogen, also einfach verschiedenes Obst und Gemüse in seine Ernährung einzubauen mit verschiedenen Farben. Aber eigentlich, das gilt aber für alle Ernährungsstrategien, für alle Ernährungsumstellungen, die man hat, immer zu gucken, okay, was esse ich so? Ne, esse ich Müsli, esse ich Brot, wie auch immer? Und kann ich da irgendwie Ballaststoffe integrieren oder mein Mittagessen, wie auch immer? So, das heißt, selbst wenn ich ein Brot esse, kann ich Leinsamen nehmen, geschrottete Leinsamen oder ganze Leinsamen, die ein bisschen über mein Brot rüberstreuen. Wenn ich mein Müsli esse, da kann ich noch keine Ahnung, Flohsamenschalen, Chiasamen reinmachen. Wenn ich einen Salat esse, kann ich da ein paar Nüsse drauf machen, auch wenn Nüsse zusätzlich auch noch viel Fett enthalten, aber immer unterschiedliche Sachen in die Ernährung zusätzlich mit integrieren. Und gerade sagt Leinsamen, Chiasamen, Flohsamenschalen sind ein super Ballaststoffbooster oder eben auch natürlich Fizzy jetzt als Getränk, wo man dann eben auch über Getränke mittlerweile Ballaststoffe zu sich nehmen kann, eben ganz einfach in seine Routinen integrieren kann.
Wie viel Ballaststoffe sind denn dann quasi in so einer Limo? Also würde das dann ausreichen, wenn man das dann trinkt, oder wie kann man sich das genau vorstellen?
Also bei Fizzy, also bei uns, haben wir extra darauf geachtet, dass wir 10 Gramm Ballaststoffe drin haben, weil das ist das, was den meisten Deutschen fehlt. Also der Durchschnittsdeutsche isst ungefähr 20 Gramm Ballaststoffe am Tag, und das heißt, wir sind 10 Gramm von der Mindestempfehlung der DGM entfernt, und deshalb haben wir gesagt, okay, wir entwickeln das Produkt extra so, dass es auf 10 Gramm Ballaststoffe kommt aus verschiedenen Quellen. Ich habe ja gerade gesagt, verschiedene Ballaststoffe haben ja verschiedene Wirkweisen, damit wir da schon mal relativ viel abdecken. Mhm. So. Trotzdem deckt man damit ja nur einen Teil ab, ne? Hat man ungefähr 10 Gramm Ballaststoffe, und gerade die restlichen 20 Gramm sollte man eben aus verschiedenen Lebensmitteln und Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und Co. zu sich nehmen. Und ich sag mal, man kann es nicht pauschal sagen, je mehr, desto besser. Aber auch die mindestens 30 Gramm am Tag sind ja nur eine Mindestempfehlung. Und auch da, wenn man auch mal 35 oder 40 Gramm am Tag zu sich nimmt, profitiert man auf jeden Fall immer noch davon.
Und welche Lebensmittel sind so richtige Ballaststoffbomben? Gibt es da so welche, wo du sagst, die haben irgendwie die meisten Ballaststoffe und sind irgendwie so am, vielleicht am einfachsten bekömmlich auch, weil das kommt ja auch manchmal noch dazu?
Genau, also gerade die Bekömmlichkeit ist ein sehr, sehr großes Thema, weil gerade viele Menschen, die lange sehr wenig auf Ballaststoffe geachtet haben, die verbinden dann erstmal nicht so viel Gutes mit Ballaststoffen, weil sie dann merken, boah, okay, sag mal Verdauungsbeschwerden oder Grummeln im Bauch meldet sich dann irgendwie schon.
Ja.
Bei Fizi, also bei dem Getränk, ist es auf jeden Fall so, dass diese Ballaststoffe sehr, sehr gut verträglich sind. Das ist gerade als Einstieg, also diese löslichen Ballaststoffe sind zum Einstieg sehr, sehr gut. Und neben Fizi kann man auf jeden Fall sagen, sind auch insgesamt Flohsamenschalen ein sehr, sehr guter Einstieg in die Ballaststoffwelt, weil sie auch extrem gut antientzündlich sind, aber auch gerade für die Verdauung sehr, sehr wichtige Vorteile haben. Flohsamenschalen, Chiasamen, Leinsamen, die ich gerade meinte, sind ein bisschen einfacher oder eben Obstgemüse als zum Einstieg als Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, vielleicht eher damit ein bisschen vorsichtiger starten, das aber auch Step by Step in die Ernährung integrieren und langsam die Menge erhöhen.
Okay. Und wie sieht denn jetzt es quasi aus deiner Sicht ein perfekter ballaststoffreicher Tag aus? Also morgens, mittags, abends. Kannst du da mal so ein paar Beispiele nennen für vielleicht Gerichte oder irgendwie ein klassisches Frühstück, was irgendwie super gesund wäre?
Ja. Passt eigentlich gut zum Thema von vorher. Das heißt, zum Frühstück Vollkornprodukte integrieren. Haferflocken sind natürlich auch eine ganz klassische Quelle. Auch Pflanzenmilch. Einige Pflanzenmilchprodukte enthalten sogar auch Ballaststoffe.
Ah, okay.
Das heißt, sogar wenn ich da meinen Kaffee mit Milch trinke, wenn ich da auf eine Pflanzenmilch setze, die vielleicht ein bisschen mit Ballaststoffen angereichert ist, dann habe ich da wieder eine kleine Quelle und so offeriert sich das ja im Laufe des Tages. So mache ich beim Mittagessen weiter, wenn ich dann irgendwie Obst, Gemüse dazu esse, Hülsenfrüchte oder auch Nudeln, wenn ich so ein bisschen Vollkornnudeln integriere. Man muss ja nicht nur Vollkornnudeln essen, man kann ja auch die Nudeln mischen. So, man kann
sagen,
ich behalte hier meine normalen Routinen dabei, vielleicht mag ich Vollkornnudeln im Essensstep auch gar nicht so sehr, weil ich mich dran gewöhnen muss. Dann nehme ich so 20%, dann merkt man das fast gar nicht, aber man profitiert trotzdem ein bisschen von der erhöhten Ballaststoffmenge. Und das Ganze zieht man dann durch und beim Abendessen genauso, wenn ich dann irgendwie abends, keine Ahnung, Salat esse oder irgendwie eine andere Speise oder selbst wenn ich wie eine Nachtisch esse mit Quark oder wie auch immer, auch da kann man ja ein paar Nüsse reinmachen oder auch da wieder von den genannten Leinsamen, Chiasamen, Flohsamenschalen irgendwas mit dem Nachtisch reinmachen und so geht es eigentlich relativ easy auf mindestens 30 Gramm am Tag zu kommen oder man schafft dann vielleicht sogar 40 Gramm oder mehr. Entscheidend ist aber, dass man die Mengen halt langsam steigert.
Okay, und das klingt ja jetzt eigentlich so relativ easy, sage ich jetzt mal. Bist du denn generell jemand, der auch gewisse Nährstoffe oder beziehungsweise Lebensmittel sagt, die komplett ausschließt aus der Ernährung? Oder sagst du auch immer so, die Mischung macht's einfach?
Nee, ich würde pauschal immer nie was aus der Ernährung ausschließen, weil erstmal pauschal, Anführungsstrichen, rein ungesund ist ja ein isoliertes Lebensmittel eigentlich fast nie. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, es gibt richtig, richtig welche, die haben einen Mehrwert, die sättigen gut. Dann gibt's Dinge, gerade, sag mal, Softdrinks mit Zucker und so, da sehe ich halt gar keinen Mehrwert drinne. Aber jetzt mit Verboten durch die Gegend zu laufen, finde ich, hat keiner Mehrwert, sondern man sollte eher betrachten, hey, wo stehe ich, was kann ich meine Ernährung optimieren und dann das als Ausgangsbasis nehmen, eben langsam seine Routinen zu verändern. Das ist jetzt, glaube ich, gerade im Januar super entscheidend, dass man das quasi smart macht, diese Umstellung in der Ernährung und eben nicht mit Verboten durch die Gegend läuft.
Ja, und da hast du was gerade angesprochen, eben mit Softdrinks. Wie ist denn deine Meinung generell zu Süßstoffen? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt halt keine Cola, sondern eine Cola Zero. Findest du das per se sinnvoll oder wie ist da deine Meinung dazu?
Ja, es ist extrem sinnvoll, das ist sogar unbestreitbar. Es sind auch die Leitlinien, zum Beispiel laut der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, dass man definitiv allen Leitprodukten diesen zuckerhaltigen Getränken vorziehen sollte. Und das ist dennoch, muss man immer noch sagen, wird in Deutschland leider noch sehr, sehr viel zuckerhaltige Softdrinks getrunken. Und das ist wirklich ein wesentlicher Teil, der sicherlich auch zu Übergewicht in der Gesellschaft beiträgt. Denn das Problem bei diesen Softdrinks ist ja mit Zucker, dass sie gar keinen Mehrwert haben. Also man hat ja nicht mal eine Sättigung. Also man hat keine Sättigung, man hat super viel Energieaufnahme in kurzer Zeit ohne Mehrwert für den Körper. Und deswegen sollte man da unbestreitbar Süßstoffprodukte definitiv vorziehen. Und auch die Studienlage zu Süßstoffen ist extremst gut. Ja, sie sind super gut erforscht und da muss man sich gar keine Gedanken machen, wenn ich dann mein Zuckergetränk gegen süßstoffhaltige Produkte austausche.
Und ihr habt ja jetzt eben auch diese Limo. Gibt es noch andere, sag ich mal, Produkte, wo Ballaststoffe quasi integriert sind, die einem noch gar nicht so bekannt sind? Oder arbeitet ihr vielleicht noch daran?
Nee, bei More Nutrition haben wir definitiv auch in anderen Produkten deswegen ganz gezielt ja schon Ballaststoffe integriert. Das heißt zum Beispiel, wir haben in Riegeln Glucomanan integriert, weil es vor allem einen hohen Sättigungsfaktor hat. Wir haben das in manchen Shakes mit drin, bei Matcha mit drin, beim Protein Porridge haben wir es natürlich auch mit drin.
Oh, okay.
Und wir arbeiten auch weiterhin daran, an diesen Synergien zwischen Ballaststoffen und Protein eben diese Synergien zu nutzen. Also von beide haben einen sehr guten Sättigungseffekt, gerade in Relation zu den Kilokalorien. Von beiden profitieren sehen wir auch direkt oder indirekt im Kontext der Gesundheit, bei Ballaststoffen über die gesundheitlichen Effekte, die ich vorhin erklärt habe, gerade diese präventiven Effekte. Und Protein ist natürlich auch super wichtig für die Gesundheit, gerade aber auch Kontext Muskelerhalt, Muskelaufbau. Mhm. Auch wenn ich Gewicht verlieren will, wir müssen immer die Muskeln erhalten. Mhm. Wir haben in Deutschland einen massiven Verlust an Muskelmasse in der Gesellschaft, gerade wenn wir älter werden. Und deswegen spielt das Thema Protein und Ballaststoffe unbestreitbar wesentliche Vorteile, wenn ich abnehmen will und aber auch, wenn ich gesund sein will. Und das versuchen wir zu kombinieren.
Beim Thema Protein, weil ich finde, man sieht ja jetzt in allen Supermärkten auch ganz viele Proteinprodukte. Worauf, findest du, muss man da besonders achten? Weil da gibt es ja auch verschiedene Meinungen. Manche sagen ja auch, zu viel ist dann auch wieder nicht gut, je nachdem, wie viel Sport man natürlich auch macht. Was ist da so deine Guideline?
Also insgesamt erstmal, wenn man sich nach Produkten umschaut, ist, glaube ich, eine der wesentlichen Guidelines, hey, es muss einem schmecken. Also es bringt zum Beispiel gar nichts, wenn ich jetzt sage, okay, ich will mich jetzt proteinreich ernähren und ich finde jetzt im Supermarkt einen Magerquark, habe ich mal gehört, dass der viel Eiweiß hat, und jetzt futter ich meinen Magerquark, weil ich will irgendwie ab Januar gesünder sein. Und das ist halt, finde ich jedenfalls, der total falsche Ansatz, denn zum Beispiel das Wort Diät heißt übersetzt oder frei übersetzt Lebensweise. Und das ist eigentlich viel mehr das, worum es eigentlich geht. Das heißt, man muss eine Lebensweise finden, die einem schmeckt und die man nachher schaffen. Dann ist man nachhaltig auch erfolgreich. Man ist nachhaltig gesünder, man hat mehr gesunde Lebensjahre, man verringert sein Risiko für Erkrankungen und man ist auch allgemein fitter und vitaler. Und immer wenn ich zum Beispiel oder wenn man sich nach proteinreicheren Lebensmitteln umguckt, da gibt es richtig tolle Alternativen. Daran arbeiten wir bei Monotrition ja auch, dass wir da tolle, lecker schmeckende Alternativen bereitstellen, weil nur so schafft man es eben, proteinreichere Ernährung nachhaltig und vernünftig seine Ernährung zu integrieren. Und das ist ein wesentlicher Faktor, finde ich. Und zu viel Eiweiß, genau, und zu viel Eiweiß, davon sind wir im Bevölkerungsdurchschnitt deutlich entfernt, und zu viel Eiweiß gibt es so gesehen auch gar nicht, also es hat einfach keine Nebenwirkungen, und die meisten sollten schon probieren, aus so mindestens 1,6 bis 1,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht zu kommen.
Und empfiehlst du dann auch eben mit Shakes nachzuhelfen oder sagst du immer erstmal versuchen, das auch durch die normale, in Anführungsstrichen, Ernährung hinzubekommen?
Es kommt ja immer ein bisschen auf das Ziel an. Also Proteinshakes sind definitiv ein super toller Faktor, gerade auch wenn ich abnehmen will. Ne, das ist auch der Klassiker, was wir empfehlen, ist beim Frühstück, das Frühstück per se durch einen Shake zu ersetzen. Das bietet sich dann natürlich auch an, aber entscheidend ist natürlich immer ein bisschen, hey, wo stehe ich? Ja. Wie sind so meine Routinen? Bin ich jemand, der super gerne Shakes trinkt, ne, dann macht das definitiv Sinn, und gerade wenn ich zu wenig Eiweiß zu mir nehme, oder macht es vielleicht eher Sinn, ein Protein-Porridge mal einzubauen oder als Zwischenmahlzeit einfach einen Eiweißriegel statt eine andere Süßigkeit, einfach sich so Step-by-Step die Routine umzustellen, und da können Proteinshakes definitiv einen erfolgreichen Teil zu leisten.
Okay. Zum Abschluss habe ich noch zwei persönliche Fragen, beziehungsweise vielleicht auch Tipps von dir für unsere Zuhörerinnen. Was würdest du jedem Jahr 2026 empfehlen, was er für seine Gesundheit einfach mal als ersten Schritt so machen kann?
Also pauschal eine ganz tolle Grundregel, finde ich, ist die 30-30-30-Regel. Das heißt, mindestens 30 Minuten am Tag Bewegung. Das schafft jeder, das ist auch nicht viel, das sind ungefähr 2% des Tages, mehr nicht. So, und das sollte einem die Gesundheit definitiv wert sein. Dann 30 Gramm Ballaststoffe am Tag als Mindestziel, über ballaststoffreiche Ernährung, über Physi, über wie auch immer. Hauptsache mindestens 30 Gramm Ballaststoff am Tag, dann profitiere ich auch von diesen ganzen Nebeneffekten auch einer ballaststoffreichen Ernährung. Und mindestens 30 Gramm Protein pro Hauptmahlzeit. Okay. Ne, für Männer sogar eher nochmal signifikant mehr. Das ist schon mal eine Grundregel, ohne dass ich irgendwie Kalorien zählen muss, wie auch immer, die einen aber hilft, dass man schon mal deutlich gesünder lebt und auch deutlich schwieriger zunehmen kann oder vielleicht auch leichter abnimmt. Und dann, immer wenn man sich Sachen vornimmt, ich halte jetzt gar nicht so viel von so hohen Vorsätzen oder zu sagen, hey, jetzt stelle ich mein ganzes Leben um, genau, sondern sich halt immer zu betrachten, hey, wie sind meine Lebensroutinen, was esse ich gerne, was kaufe ich im Supermarkt, und sich mal zwischendurch Zeit nehmen, beim Online-Shopping, aber auch im Supermarkt, zu schauen, okay, was kaufe ich immer, und Step by Step vielleicht mal neue Sachen zu probieren, vielleicht mal nicht immer den gleichen Joghurt zu kaufen, sondern einen anderen Joghurt, und so Step by Step die Routinen umzustellen. Das ist das, womit die meisten Leute nachhaltig mit Abstand am erfolgreichsten sind.
Glaube ich, wenn es halt auch irgendwie dann auch Spaß macht und nicht nur ein Verzicht bedeutet. Genau. Super. Und noch eine letzte Frage. Was ist die größte Fehlannahme in Bezug auf Ernährung? Also gibt es immer noch irgendwie so, sage ich mal, Mythen, die sich durchziehen, wo du jedes Mal wieder hörst und dir denkst, oh mein Gott, das ist einfach ein Ammelmärchen?
Das ist, also zwei der Themen haben wir schon ein bisschen angerissen gerade. Das eine war das Thema Süßstoffe, dass Süßstoffe irgendwie per se schädlich sind oder so. Was eindeutig schädlich ist, ist massives Übergewicht. Übergewicht fördert Entzündung im Körper. Und per se auch eben eine zuckerhaltige Ernährung, ne, auch wie Hautgesundheit und Co., das hängt halt alles ja miteinander zusammen. Ne? Also auch wenn ich irgendwie gut aussehen will, dann ist eine antientzündliche Ernährung sehr entscheidend. Da helfen Ballaststoffe, da hilft aber vor allem auch ein gesundes Körpergewicht. Aber auch für die Gesundheit insgesamt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist das Thema, okay, zu viel Eiweiß ist irgendwie gefährlich für die Nieren und sowas. Das ist etwas, was wir immer wieder hören. Das ist aber längst widerlegt. Ne? Das ist auch total der Quatsch, muss man wirklich ganz klar sagen. Und übergeordnet kann man sicherlich sagen, dass gesunde Ernährung nicht kompliziert ist. Man muss sich einfach nur an so ein paar Grundsachen halten und ausprobieren und einfach wirklich schauen, okay, mit welchen Kleinigkeiten kann ich meine Ernährung ein bisschen auffrischen? Was kann ich essen? Mag ich vielleicht doch ein anderes Toast? Mag ich doch ein anderes Brot? Mag ich doch andere Nudeln? Da einfach offener zu sein, weil wir meisten Menschen fallen im Laufe unseres Lebens in so dauerhafte Muster rein. Es gibt ja den Leitsatz, wir sind das Resultat unserer Routinen. Unser Körper besteht aus dem, was wir jeden Tag essen und wie mit dem Körper umgehen. Und wenn wir diese Routinen leicht optimieren, leicht korrigieren, dann kann ich davon extrem profitieren. Und das sollte jeder Mensch zumindest zwischendurch mal angehen. Selbst wenn ich nur einmal im Monat bewusster einkaufen gehe für eine Stunde, weil ich eh zum Supermarkt gehe und mir ein bisschen mehr Zeit nehme, dann kann das schon stark ausreichend sein und viel bewirken.
Super. Ja, vielen, vielen Dank dir. Also ich finde, da waren super viele praktische Tipps dabei. Und vor allem, was ich so sympathisch fand, dass es auch einfach jetzt nicht immer so dogmatisch ist, sondern dass man ja auch spielerisch so in kleinen Schritten seine Ernährung ein bisschen umstellen kann. Liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Folge und freue mich, wenn ihr es eurer besten Freundin empfehlt. Bis dann. Ciao.
Danke auch. Ciao.